OM HR.
Der Podcast mit Geschichten aus der Arbeitswelt.
Von OMR Jobs und HR.
Hey, Marvin hier. Heute geht's um politischen Extremismus am Arbeitsplatz, um Unternehmen, die damit zu kämpfen haben, um gesellschaftliche Entwicklungen, die sich am Arbeitsplatz ihre Wege bahnen und um ein demokratisches Verständnis, das dadurch gefährdet wird. Dafür habe ich mit Daniel Kraft gesprochen, Leiter der Kommunikation bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Viel Spaß beim Interview. Ja, sei erstmal gegrüßt, Daniel. Schön, dass du da bist.
Hallo, Marvin.
Ja, Daniel, vielleicht kannst du erstmal was zu deiner Arbeit erzählen und zu der Bundeszentrale für politische Bildung gemeinhin.
Naja, ich bin Daniel Kraft, bin der Leiter der Stabsstelle Kommunikation, Pressesprecher dieser wunderbaren Einrichtung, die hier in Bonn, ich sitze jetzt hier auch gerade in Bonn am Bundeskanzlerplatz, wir wurden 1952, ein paar hundert Meter entfernt von hier, wo ich jetzt heute sitze, gegründet. Und die Idee dieser Einrichtung ist es, die Deutschen zu Demokraten zu machen. Ja, das war 1952 die Idee, also demokratische Kultur zu befördern, den Nationalsozialismus zu überwinden, die Zeit der Diktatur zu überwinden. Und so seit den Mitte der 70er Jahren gibt es ein sehr ausdifferenziertes Grundverständnis dessen, was politische Bildung ist. Und das wurde damals in so einem kleinen Ort in Beutelsbach dann sozusagen nochmal festgehalten, das ist der sogenannte Beutelsbacher Konsens. Und so kann man sagen, im Prinzip seit 1952 und dann nochmal mit einer didaktischen Grundlage in den 70er Jahren arbeiten wir als überparteiliche staatliche Einrichtung und wir versuchen, das sagt dieser Beutelsbacher Konsens, eben drei Dinge zu tun. Zum einen keine Propaganda, also keine Überwältigung. Das wäre die klare Abgrenzung auch zur Zeit des Nationalsozialismus, wo man eben Propaganda gemacht hat oder auch eben zur politischen Überwältigung in der DDR bis 1989, wo ja auch so eine Art politische Indoktrination stattgefunden hat. Also politische Bildung ist immer keine Propaganda. Es gibt ein Überwältigungsverbot und wir versuchen, die sogenannte Schülerorientierung umzusetzen. Also ganz kurz zusammengefasst, das ist die Kernidee von politischer Bildung, von Bonn über Beutelsbach bis eben jetzt hier zu mir. Ich selber bin Politikwissenschaftler von Hause aus, habe viele Jahre für einen freien Träger der politischen Erwachsenenbildung gearbeitet in Dresden, habe also dort auch unmittelbare kommunikative Nahkampferfahrung schon in den späten 90ern, frühen 2000er Jahren gemacht, auch schwierigen politischen Diskussionsprozessen und bin seit inzwischen roundabout 15 Jahren hier derjenige, der über die gesamten Angebote der BPB, so kürzen wir uns als Bundeszentrale für politische Bildung ab, sprechen darf. Und das ist ein wunderbarer Job.
Schön, okay. Du hast es gerade schon mit der Gründungsgeschichte mit überliefert, 1952 im Nachkriegsdeutschland. Das obliegt natürlich der dunklen Geschichte, die dieses Land hat und ist eine absolut sinnvolle Institution, wie ich finde. Fangen wir mal mit einer ganz grundsätzlichen Frage an. Warum sind extremistische Gedanken, ob links oder natürlich insbesondere rechts, nicht im Sinne der BPD?
Na gut, die Kernidee, das Mission Statement unserer Institution ist es, Demokratie zu stärken. Ja, wir sind diejenigen, die, so hieß es in einem der Gründungsdiskussionsbriefe, es war so eine Denkschrift, wir sind sozusagen die positive Seite des Verfassungsschutzes, die bildnerische, die politisch-bildnerische Seite. Das heißt, die Idee ist es, durch Aufklärung, durch eine aufklärerische politische Bildung eben die Deutschen dazu zu bewegen, sich eben mit der Politik und mit Gesellschaft zu beschäftigen. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen informiert werden, so heißt es in dem Erlass auch über die Bundeszentrale für politische Bildung. Wir versorgen die mit politischen Hintergrundinformationen. Man bekommt ein eigenes Bild von der jeweiligen Situation und man wird so quasi beginnt, die Verfassung positiv entsprechend zu füllen. Also man verhält sich demokratisch. Das ist die Kernidee. Also wir haben eine Zielvorgabe. Ja? Die Zielvorgabe heißt nicht zu sagen, informier dich mal, wie du Bock hast und dann komm zu deiner eigenen Position, im Sinne von, du kannst auch irgendwie bei irgendeiner extremistischen Position rauskommen, sondern die Idee politischer Bildung ist immer auch die Idee, Menschen dazu zu bewegen, eben Demokraten zu werden.
Mhm. Ja, einleuchtend. Warum ist es denn aktuell, ja, wichtiger denn je, eben diesen Auftrag nachzugehen?
Na, es ist immer wichtig, ne? Also eine Demokratie, die sozusagen, die wächst nicht auf dem Baum, ja, sondern die muss man sozusagen sich erarbeiten. Da gehören gute Wurzeln zu, da gehört ein guter Stamm dazu, bis dann die Früchte entsprechend tragen können, um mal so ein Bild zu wählen. Das ist nichts, was man geschenkt bekommt, ja, sondern die Legitimität in einem System hat ganz viel mit guter Kommunikation, mit dem Gefühl zu tun, es passiert etwas, was mein Leben auch positiv entsprechend beeinflusst, hat mit guter Erklärung zu tun, es hat ganz, ganz, ganz viel auch mit guter Bildung zu tun. Das heißt, wenn man eine Chance bekommt, eine Übersicht zu bekommen, dann kann man auch eine differenzierte Position und eine entsprechende Meinung abgeben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, ja, wenn wir dieses pluralistisch-demokratische System entsprechend aufrechterhalten wollen, dann müssen wir versuchen, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Sie müssen überzeugt sein davon, dass das legitimste System ist und dass sie das Gefühl haben, ja, ich komme hier drin vor, das, was ich sage, hat auch eine entsprechende Auswirkung. Man kann das immer am besten im Kommunalen klar machen. Ja? Also wenn du selber das Gefühl hast, du stellst einen Antrag, ich habe kürzlich mal einen Bürgerantrag gestellt, da geht es um so eine Sitzbank vor meiner Tür, ja, wo ich sage, Mensch, das wäre doch toll, wenn ich mich da mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn treffen könnte, weil das ist ja das, was Demokratie zum Leben bringt, dass man miteinander ins Gespräch kommt und dann hat der Bürgerausschuss entsprechend dem stattgegeben und jetzt kann ich eine Bank da hinstellen, wo vorher vielleicht dann irgendwie gar nicht die Möglichkeit gab zum Verweilen. Und ich glaube, das ist, wenn man das Gefühl hat, das funktioniert, ich kann da mitwirken und ich habe eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf mein unmittelbares Umfeld, auf das, was mich bewegt, dann habe ich das Gefühl, das funktioniert und das ist wichtig.
Ja, schön. Schön, dass du da jetzt eine Bank stehen hast. Das finde ich symbolisch irgendwie.
Das ist immer der Punkt. Das ist ja auch die, weil du gerade fragtest, was ist das, warum es jetzt so wichtig ist. Ich glaube, genau das ist ein Grund, warum unsere Demokratie so gefährdet ist wie selten zuvor. Das hat ganz viel damit zu tun, dass die früher etablierten Orte der Begegnung, nenne ich das mal, dass die sich total verändern, dass wir in einer absoluten Transformationssituation sind. Ich sage mal ein Beispiel. Ich habe in Freiburg im Breisgau studiert. Da gingst du Samstag auf den Markt. Ja, auf diesem Markt hast du Menschen aller Schichten, aller Altersgruppen getroffen. Du kamst durchaus auch mal mit Menschen in ein Gespräch, wo du dachtest, naja gut, die haben jetzt vielleicht nicht meine Position und so weiter. Das heißt, du musstest in eine Verbindung kommen. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild, um zu zeigen, wie sich die Welt gerade verändert. Ja, wir haben nicht mehr so viel Begegnungen an bestimmten Orten. Wir bestellen vielleicht was digital. Wir bestellen was Mittagessen bei irgendwie jemand, der das dann nach Hause liefert. Wir bestellen unsere Schuhe nicht mehr, wir kaufen die nicht mehr im Shop um die Ecke ein und so. Und das führt eben auch manchmal zum Verlust von Begegnung und Austausch und kontroverser Diskussion.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der die aktuelle Situation oder Umfragewerte, wie auch immer, vielleicht auch herleiten kann. Wir wollen heute, das können wir wahrscheinlich bei Gelegenheit nochmal aufgreifen, was du gesagt hast, ja, vor allem ein bisschen das Brennglas auf Unternehmen werfen, vor allem hinsichtlich ja, politischer Extreme am Arbeitsplatz, weil es ja nun mal so ist, dass sich das da nicht aufhebt, vor allem, weil wir ja so viel Zeit auch da verbringen. Und ich habe zu Beginn ein Beispiel mitgebracht, lieber Daniel, und zwar das Beispiel Theo Müller. Hast du davon schon mal was gehört?
Nee, erzähl mal.
Theo Müller hatte sich 2023 halt irgendwie geoutet als Kumpel von Alice Weidel. Die sind ja Nachbarn, die haben sich jetzt getroffen. Und ja, er kann jetzt mit den politischen Inhalten gar nicht so wenig anfangen. So in der Migrationsfrage ist er nach eigener Aussage irgendwie nicht ganz dabei, weil er ja selber Immigrant aus der Schweiz ist. Aber er ist der AfD nahe, die, du hast es gerade angesprochen, ihr seid das positive Bildnis des Verfassungsschutzes, ja gerade auch so eine Lage diagnostiziert bekommen hat, rechtsextremistisch zu sein. Darauf möchte ich jetzt gerade gar nicht hinaus, sondern es geht darum, dass Alice Weidel dann im RTL-Kandidatencheck vor der Bundestagswahl gesagt hat, Theo Müller ist jemand, den wir in die Regierung einbetten können, genauso wie Elon Musk das bei Donald Trump gemacht hat. Das ist natürlich ein Statement. Ich habe dazu dann so ein bisschen recherchiert und unternehmensintern ist das natürlich gar nicht so gut angekommen. Es wurde aber mehr verschwiegen. Also viele Mitarbeitende standen vor einem moralischen Dilemma. Gab ein kleines politisches Beben innerhalb des Unternehmens, über das offensichtlich nicht gesprochen wurde. Also es gab weder intern noch extern irgendwelche Statements dazu. Was denkst denn du darüber, wenn ich dir das so erzähle?
Ja gut, ich kann es immer nur allgemein sagen. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, dass du in Organisationen, in Unternehmen entsprechend eine Transparenz an den Tag legst. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, eine Offenheit an sich in einer Institution, in einem Unternehmen zu haben. Und wir müssen uns natürlich im Klaren darüber sein, Unternehmen sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ja? Also ich bin da, du hast alle politischen Positionen in den verschiedensten Unternehmen vertreten, die du auch in der Gesellschaft hast. Und ich bin da nicht so, ich würde sagen, das ist auch soweit okay. Das Entscheidende ist, wie schaffst du es, so einen Binnenpluralismus hinzubekommen, als auch gerade ein größeres Unternehmen, ne? Dass jeder das Gefühl hat, ich komme da auch vor, ich kann auch meine vielleicht kontroverse Position entsprechend nochmal zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, ja? Dass du immer eine Grundstimmung hast von, wir haben ein gemeinsames unternehmerisches Ziel, ja, wir wollen auf ein bestimmtes Produkt auf dem Markt platzieren, aber wir schaffen es auch wirklich, die unterschiedlichsten politischen Positionen entsprechend transparent zu haben. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, ne? Also diese Überparteilichkeit, die jetzt für eine Institution wie unsere natürlich auf jeden Fall ja gilt, ja, also sozusagen sich überparteiliche Angebote zu haben. Ich glaube, eigentlich von meinem Grundverständnis, hier bin ich sozusagen Konsument, wär das auch mein Grundverständnis von Produkten oder Angeboten, dass ich immer das Gefühl habe, klar, ne, der Unternehmer, die Unternehmerin haben bestimmte politische Meinung oder wie auch immer, aber eigentlich verhält sich das entsprechende Unternehmen überparteilich. Ich glaube, das wird manchmal erwartet, auch von Seiten der Konsumenten an der Stelle. Was die Binnenstrukturen angeht, vielleicht auch nochmal zu der Frage, wir hatten ja eben den Aspekt der Begegnung, ja, und du hast es angesprochen, auch für Unternehmen ist das inzwischen eine heikle Situation, dass nicht natürlich auch einzelne Mitarbeitenden dann vielleicht auch radikalisieren, in welche Richtung auch immer. Und ich glaube schon auch, dass sich seit Corona da eine Dynamik entwickelt hat, die ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass dieser Begegnungsraum, also vorhin hatte ich ja dieses Beispiel mit dem Markt oder mit der Bank, ja, wo du sitzt und dann streitest du darüber und kommst darüber ins Gespräch, dass das auch in Unternehmen oft gar nicht mehr stattfindet, weil die Begegnung nicht mehr so sehr stattfindet, ja, weil viele im Homeoffice sind. Es gibt eine Reihe von großen Unternehmen, die sogar ganz, ganz massiv Büros abgemietet haben, wo man also auch wirklich gesagt hat, Mensch, komm, wir können doch effektiv auch von zu Hause arbeiten. Und genau das ist ja das Momentum, was du vielleicht manchmal in so einer Binnendiskussion mal auf dem Gang bei der Kaffeemaschine dann doch mal diskutieren kannst. Und deswegen bin ich ein ganz, ganz großer Anhänger von eben Begegnung. Begegnung ist ein Schlüssel, ja. Und ich glaube, alle und gerade die Arbeitswelt ist eine Arbeitswelt, das hat man sich in den vergangenen Jahrhunderten hart erkämpft, dass Privatleben und Arbeitswelt getrennt werden. Und ich habe manchmal so in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass wir da wieder zurückfallen, eigentlich in so eine Situation, wie sie vielleicht bei den Webern beschrieben wurde, mit der Heimarbeit. Man ist dann zu Hause, das ist nicht mehr getrennt und so. Und ich glaube, gerade auch für Demokratie ist es wichtig, dass du eigentlich Menschen triffst und mit denen auch mal in der Mittagspause streitest dich und dann auch manche Diskussion vielleicht gar nicht so stark nach oben eskaliert, sondern dass du in der Lage bist, eigentlich die Kontroversität im persönlichen Gespräch auszudiskutieren und das machst du nicht auf Zoom und auch nicht am Telefon, ja.
Ja, da hast du natürlich einen Punkt, wobei ich da irgendwie das Bedenken habe, dass auch unsere Debattenkultur heutzutage ja in einem Stadium ist, wo das gar nicht so leicht ist. Also selbst der Raum der Begegnung verspricht nicht Heilung, nenne ich es jetzt mal. Es gibt, weil gerade die, sag ich mal, so eine unpopular Opinion haben, sich ja da rausnehmen, also so abkapseln, so, ja, ach komm, was willst du mir erzählen? So, ist das auch der Eindruck, den du hast? Also ist das denn das Manko an der Begegnung heutzutage?
Nee, ich glaube, es fällt halt sehr leicht, sich dem zu entziehen. Ja, also sozusagen inzwischen kannst du an sehr, sehr vielen Stellen, kannst du dich als Person in Realität bestimmten Konflikten entziehen. Es geht ja nicht nur um extreme Positionen, sondern es geht auch um unpopuläre Entscheidungen vielleicht und so. Du kannst jetzt in der unternehmerischen Welt dich dem sozusagen immer wieder auch entziehen. Ich glaube schon, dass Begegnungen und das unmittelbare P2P, so dieses, du triffst jemanden, du sitzt mit jemandem im Raum, dass das schon eine andere Dynamik auslöst und bestimmte Positionen dann nicht artikuliert werden. Und ich habe beobachtet, als jemand, der sehr, sehr viel auch digitale politische Bildung macht, gerade in der Zeit der Corona-Pandemie, wo wir sehr, sehr viel gestreamt haben, sehr, sehr viele Livestream-Sendungen hatten. Ich habe eine Politikstunde gehabt, war quasi auch so eine Art täglicher Videopodcast, wo man dann live gegangen ist und immer so 45 Minuten Schulunterricht quasi zu politischen Themen gehabt hat. Und da habe ich immer wieder gemerkt, dass Leute in den Kommentaren unglaubliches, auch zugespitzte Positionen hatten, extremistische Positionen, Hassbotschaften und so weiter. Gerade interessanterweise, wir haben es also auf Twitter, auf YouTube, auf Facebook gestreamt und so. Du merkst, zwischen den Plattformen gab es da auch so eine Unterscheidung. Ne? Und bei YouTube gab es da ein paar Leute, gerade je später dann der Abend wurde, also wir haben auch viele andere Formate dort gestreamt, gab es dann wirklich Leute, die dann anfingen, ziemlich rumzupöbeln. Und manchmal habe ich den Sprung mit denen gemacht und habe nur gesagt, übrigens, ihr habt jetzt da irgendwie so viel Position, schreibt mir doch mal eine Mail. Ja? Schreibt mal eine Mail und dann schicke ich euch mal ein Infopaket von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und allein schon die Verlagerung aus dem YouTube-Live-Chat in eine E-Mail, die an den Daniel Kraft als Menschen sozusagen adressiert wird, haben total den Ton verändert. Und genau das Gleiche beobachte ich im kommunikativen Umgang miteinander. Das heißt, wenn du mit Menschen sprichst, ich nenne das immer sozusagen sehr zugespitzt kommunikativen Nahkampf, wenn du mit Menschen in Kontakt kommst, die ganz andere Positionen haben und darauf vorbereitet zu sein und sich dem nicht zu entziehen, das ist eine ganz entscheidende Funktion, die du auch als Führungskraft natürlich in einem Unternehmen hast, dass du reingehst in den Konflikt. Und das ist, wie gesagt, diese Hybridisierung unserer Lebenswelt macht es sehr, sehr viel schwieriger. Ja, weil der anders abweichend unterwegs ist, entzieht sich. Die Führungskraft muss eigentlich sozusagen den Sprung wagen, zu sagen, ich gehe jetzt auf die Person zu, spreche ihn an auf dieses Konfliktthema, was wir dort vielleicht miteinander haben, was vielleicht nicht zur Unternehmenskultur gehört oder auch nicht in unsere demokratische Gesellschaft passt. Und eben, das ist wie ein Katalysator, was wir gerade erleben in dieser Hybridisierung. Und wie gesagt, ich glaube, Begegnung ist ein Schlüssel, ja, weil der es ermöglicht, kommunikative Techniken anzuwenden, wo du miteinander in ein Gespräch kommst. Ist ja bei anderen Konfliktthemen ähnlich. Ja, du kannst es schwer per Telefon sozusagen einen Konflikt um die Frage, wer kann heute Abend das Auto haben, klären.
Ja, da hast du recht. Man kann sich ja dann recht schnell wieder in seinen Algorithmus zurückziehen. Ist ja auch so ein Problem, ne? Also, ja. Ich glaube, nie war es so einfach, sich so schnell wieder in die Atmosphäre zu begeben, die einen versteht.
Ja.
Aber genau, das ist das Problem. Und die Frage, die lautet ja irgendwie, was kann, dadurch, dass wir ja in Deutschland eine sehr hohe Beschäftigtenquote haben, ist ja die Frage, die ich mir stelle, die sich auch viele andere stellen, gerade jetzt im Personalbereich. Welche Verantwortung hat denn so ein Unternehmen? Du hast es gerade schon angesprochen. Für dich ist das ja eigentlich so eher ein überparteilicher Raum. Ist das noch zeitgemäß?
Ich würde immer sagen, wenn du ein Unternehmen bist, interessiert dich doch vor allen Dingen die Qualifikation deiner Mitarbeitenden. Ja, du möchtest Menschen bei dir versammeln, die in der Lage sind, ich sag mal, wenn du Versicherung bist, willst du fitte Verkäufer und Verkäuferinnen von Versicherungen, du brauchst Mathematikerinnen, Mathematiker, die dir das entsprechend gut durchrechnen können. Oder wenn du ein Automobilunternehmen bist, dann hast du ein Interesse daran, dass die Leute wissen, wie ein Motor funktioniert oder wie ein E-Motor funktioniert. Ja. Das heißt, du hast ein primär inhaltsgetriebenes Interesse und dadurch hast du natürlich auch gerade in der Zeit zugespitzten Fachkräftemangels hast du ein Wahnsinnsinteresse, dass möglichst die Qualifiziertesten zu dir kommen, entsprechend in dein Unternehmen. Und ich glaube, das ist genau der Grund, dass das entscheidende Kriterium sein sollte für ein Unternehmen, dass eben die fachliche Qualifikation entscheidender ist als eben die politische Einstellung. Nur dann kann dir das gelingen, wenn du eine überparteiliche demokratische Position in einer demokratischen Gesellschaft hast, wie wir die sind. Und in dem Moment, wo du anfängst, da zuzuspitzen in die eine oder die andere Richtung, wirst du Konflikte auslösen, die jenseits der Fachlichkeit sind. Und das greift allein schon aus unternehmerischer Sicht unheimlich viel Energie ab, ja, weil du dich dann damit beschäftigen musst, weil die Leute dann nicht ihrer Facharbeit entsprechend nachkommen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass das Ziel eines Unternehmens in einer Demokratie eben sein sollte, eben so ein Raum zu sein, der diese Überparteilichkeit wahrt. Und es gibt natürlich viele Unternehmen, die auch sagen, wir wollen nicht so viel über Politik sprechen. Ne? Wir wollen das aus unserem unternehmerischen Kontext herausnehmen. Ich beobachte in den letzten Jahren, dass wir als eine staatliche Einrichtung, die oft auf Unternehmen zugegangen ist und gesagt hat, lasst uns mal miteinander ins Gespräch kommen. Wie kann man innerbetriebliche Demokratie unterstützen? Wie könnt ihr auch als Unternehmen euch für demokratische Prozesse stärker engagieren? Dass da wie so ein Knoten geplatzt ist in den letzten Jahren. Das heißt, wir haben ganz, ganz tolle Austausch und Gespräche mit großen Unternehmen inzwischen gehabt, die gerade im Vorfeld der letzten Bundestagswahl sich ganz, ganz stark engagiert haben. Zum Beispiel dadurch, dass sie gesagt haben, nutzt doch mal eure Stimme, wenn zur Bundestagswahl. Nutzt eure Stimme und spielt den Wahl-O-Mat vorher. Also das bekannteste Angebot der BPB, nutzt es vorher. Und das finde ich ganz, ganz großartig, dass das Unternehmen wie beispielsweise BMW ihren Führungskräften gesagt haben. Oder McDonald's ist so ein Unternehmen, mit dem wir seit vielen, vielen Jahren so eine sehr, sehr gute Kooperation im Vorfeld von Wahlen haben, weil die immer wieder sagen, wir wollen Politik unter Bürger bringen, ja. So, das ist sozusagen deren Selbstverständnis an der Stelle. Und ich glaube, eben diesen Raum für Demokratie zu geben, so hieß auch unsere letzte Kampagne vor der Bundestagswahl, Raum für Demokratie, das ist was, wo viele Leute inzwischen mitziehen dran. Und wir haben 1000 Einrichtungen, Orte, auch kleine Unternehmen, Friseursalons und Büchereien gefragt, ob sie nicht vor der letzten Bundestagswahl einen Raum für Demokratie sein wollen. Und wir haben wirklich innerhalb von wenigen Wochen 1000 Orte gefunden. Ganz, ganz tolles Projekt, kann man auch auf unserer Homepage sich nochmal angucken, wo man eben sieht, natürlich ist auch ein Friseur politisch. Natürlich ist es entscheidend, was du, wie du mit deiner Friseurin, deinem Friseur sprichst, wenn du da sozusagen die Haare geschnitten bekommst. Und es gibt nicht den apolitischen Raum. Ja? Auch Unternehmen, Arbeitswelt ist politisch und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir drüber reden, wenn wir so weiterleben wollen, wie wir leben. Ja? Und das möchte ich zumindest, ja.
Finde ich ein gutes Stichwort. Genau, wenn wir so weitermachen wollen, wie wir es gerade tun. Ich habe einen Text gelesen, kürzlich in der Süddeutschen, der schon 23 geschrieben wurde, aber es ging darum, die Überschrift lässt es schon mutmaßen, und wie rettest du die Welt? Es ging so ein bisschen darum, dass alles politisch betucht ist. Ob die Frage, wie lange stand ich heute unter der Dusche? Ich sag's mal ganz banal. Was habe ich heute gegessen? Habe ich mich heute für Tofu oder Fleisch entschieden? Oder fliege ich 12 Stunden zu meinem Urlaubsziel? Es ist so, und das hat sich jetzt nochmal zugespitzt über die letzten 2 Jahre, dass solche Dinge ja automatisch bedeuten, dass dir was zugesprochen wird an einer politischen Haltung. Denken wir das im unternehmerischen Kontext. Auch das hast du in dem Podcast gesagt von vor einem Jahr, den ich gehört habe. Zum Beispiel Kantine. Kantine ist irgendwie auch mittlerweile ein politisch aufgeladener Raum geworden. Ja. Ne? Weil es gibt, natürlich gibt es hier in Deutschland noch die beliebte Currywurst. Gut, ich glaube, Volkswagen hat sie sogar von der Speisekarte genommen. Oder
ist nee, wieder
Veggie,
da.
Oder?
Ja,
ist wieder da.
Ja.
Ja, genau. Aber es war, ich erinnere mich noch, eine mediale Berichterstattung, die hast du bei manchen Themen, die deutlich wichtiger sind, nicht? Dass diese Currywurst Veggie geworden ist. Und die Kommentarspalte kann man sich noch angucken, da merkt man ja auch, wie gespalten vielleicht die Community war. Ja, man kann, also ich finde, es ist heutzutage super schwer geworden, das so zu denken. Und wenn wir Demokratie haben wollen, bedeutet das ja gleichzeitig, okay, alles, was die Demokratie gefährdet, sollten wir lieber mal genau im Auge behalten. Das hast du ja auch schon irgendwie durch die Blume gesagt. Und dann haben wir natürlich gerade ein politisches Angebot, das Zuflucht bietet und auch im Pausenraum vielleicht die ein oder andere Theorie, die da nicht so sinnvoll klingt am Ende, sage ich mal diplomatisch. Deswegen, ich habe schon das Gefühl, dass Unternehmen eine Verantwortung zukommt, zumindest eine Richtung vorzugeben und zu sagen, demokratisch ist das Angebot jetzt vielleicht nicht, das ihr in Betracht zieht.
Na gut, ich glaube, du hast, wenn ich überparteilich sage, ja, sage ich, ähnlich wie bei der Bundeszentrale für politische Bildung, sage ich nicht, dass Überparteilichkeit nicht bedeutet, dass ich auf den Grundfesten der Demokratie stehe. Ich glaube, das muss man ganz deutlich machen. Das war das, was okay. ich am Anfang sagte. Ja, okay. Also die BPB in ihrem Selbstverständnis hat ein Ziel. Ja, das Ziel heißt, überparteilich Menschen für Demokratie zu motivieren. Es gibt aber in diesem Ziel immer auch eine rote Linie. Und ich glaube, das ist auch die rote Linie, die für Unternehmen gilt. Ja, das heißt, in der Demokratie als Unternehmen entsprechend überparteilich zu sein, heißt für mich, du musst trotzdem diese rote Linie einhalten. Und die rote Linie, das Fundament, auf dem ein Unternehmen stehen muss, ist für mich das Grundgesetz. Und in dem Moment, wo du als Unternehmen Meinungen, Positionen auch im Pausenraum zulässt, die das Grundgesetz verletzen, die Menschenwürde verletzen, in dem Moment hast du absolut eine Verantwortung. Also, weißt du, Überparteilichkeit, auch nach diesem Beutelsbacher Konsens, heißt für mich nie Beliebigkeit, heißt nie, jeder kann hier sagen, was er will. Das ist ein sehr libertäres Vorstellungs- oder eine sehr libertäre Vorstellung von Freiheit. Ja? Für mich ist Freiheit eben auch die Grenzen zu sehen, die wehrhafte Demokratie. Das ist unser Grundverständnis als politische Bildnerinnen und Bildner. Vielleicht muss ich das einfach auch nochmal deutlicher machen. Also Überparteilichkeit heißt nie Beliebigkeit. Überparteilichkeit heißt nie, du darfst die Grenzen des Sagbaren überschreiten, sondern es gibt diese klaren Vorgaben. Und wenn jemand halt sagt, pass mal auf, für mich ist eine bestimmte Tatsache, die zählt für mich nicht, ja, die Erde ist für mich eine Scheibe, ja, dann ist das etwas, was wir auch in der politischen Bildung auf jeden Fall zurückweisen. Das ist das. Der zweite Satz übrigens des berühmten Beutelsbacher Konsens, nach dem wir uns orientieren, der sagt, was in Wissenschaft und Politik kontrovers diskutiert wird, das soll auch in der politischen Bildung kontrovers vorkommen. Und ich glaube, genau das gilt auch für ein Unternehmen. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers diskutiert wird, das müssen wir, damit müssen wir uns beschäftigen. Aber wenn etwas in der Wissenschaft nicht mehr kontrovers diskutiert wird, wenn etwas in der Politik nicht mehr kontrovers diskutiert wird, dann muss ich mich damit eigentlich auch als Unternehmen nicht mehr beschäftigen. Und ganz, ganz klar ist es auch, dass wir rassistische, dass wir menschenverachtende, die Menschenwürde verletzende Positionen auch als Unternehmen zurückweisen müssen. Da bin ich fest von überzeugt. Also das System, in dem wir leben, ist eine Demokratie und wir alle sind dieser Demokratie an dieser Stelle verpflichtet. Und das, was aber dann innerhalb dieser Position diskutiert werden kann, da wäre ich für eine breitmöglichste Offenheit an der Stelle. Und auch wenn jemand beispielsweise im Pausenraum mal eben die Position überschreitet, dann gibt es aus meiner Sicht eben nur die Möglichkeit des persönlichen Gesprächs. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass du dann in einem Gespräch kommen musst erstmal, dass eine erste Möglichkeit ist, eben in Austausch zu kommen. Aber wenn das natürlich immer extremer wird, dann haben natürlich auch Unternehmen oder Vorgesetzte andere Möglichkeiten, auch entsprechend disziplinarisch vorzugehen. Das ist ja beispielsweise für mich als Angestellter des Staates, da gibt es ja ganz, ganz klare Regeln, was ich sagen kann und was ich eben nicht sagen kann. Und wenn die Grenzen überschritten werden, dann gibt es entsprechende Disziplinarverfahren oder auch Sanktionen.
Ja, das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Recherche in den Reihen von Volkswagen in Produktionshallen. Und da ist zutage gekommen, okay, hier ist rechtes, verschwörerisches Gedankengut ein bisschen zu präsent. Ich habe aber logischerweise mit jemandem geschrieben, dem das so auffällt, dem das aufstößt. Und ja, der hat jetzt noch nichts gemacht. Und da frage ich dich, Daniel, was, wenn wir ins Operative gehen, mir zeigt jemand rassistische, antisemitische Memes und so. Und ich habe aber keine Lust, jetzt zu meinem Vorgesetzten zu gehen. Andernfalls, der sitzt dann aber mit den anderen 10 im Pausenraum. Die sind alle Common Sense und alles fein. Das ist doch eine Situation, wie löse ich die auf? Was tue ich da als Beschäftigter, der das weiß? Was tue ich danach als Führungskraft? Klar, du hast es gesagt, disziplinarische Maßnahmen. Aber mir geht es irgendwie so, es gibt einen Raum dazwischen. Wie aufdröseln?
Na gut, ich glaube, was ja viele Studien auch in den letzten Jahren gezeigt haben, ist, oder was auch gerade, du hast ja den Bereich der Automobilindustrie angesprochen, gibt's ja diverse auch Befragungen und Gespräche, die auch auf Teile der Problematik hinweisen, dass in der Arbeitswelt auch durchaus in den Gremien, die wir immer dafür hätten nutzen können, also Betriebsrat, gewerkschaftliche entsprechenden Sitzungen und so weiter, dass da auch an bestimmten Stellen sozusagen die Stimmung kippt, genau in so eine Richtung, wie du das gerade beschrieben hast. Und ich glaube, das Entscheidende ist, gerade bei den Bereichen, wo du merkst, da kippt so eine Stimmung. Da wird ein Meme geteilt, da wird in der WhatsApp-Gruppe wird irgendwie über Politikerinnen, Politiker gehetzt in einer Weise, die eben genau diese rote Grenze so ein Stück weit überschreitet. Ne? Also ich finde schon, wenn ein amtierender Minister oder Ministerin oder so ganz, ganz schwer beleidigt wird oder so, dann ist und kriegt das als WhatsApp in einer Gruppe dazu geschickt oder so, dann ist so eine Grenze entsprechend überschreitet. Schritten. Und da ist ja die Frage, wie kommst du ins Gespräch miteinander? Ja? Ja, wie kannst du das noch aufgreifen entsprechend und wie gehst du mit so einer Situation um? Und das ist durchaus was vielleicht der eine oder andere kennt. Und ich kann immer nur wieder, auch wenn du mit Menschen, die Verschwörungserzählungen angehören oder so, konfrontiert bist, ich kann immer wieder nur dazu appellieren, als Kollegin, als Kollege, auch als Führungskraft, gerade als mittlere Führungskraft, dass man in ein Gespräch kommt, dass man eine Verbindung hält. Das ist der Schlüssel. Ja, du kannst diese Person in den Medium, also in der WhatsApp-Gruppe, du kannst ihn nicht überzeugen an der Stelle von einer anderen Tatsache. Ja, von der wirklichen Situation oder kannst das sehr, sehr schwer zurückweisen. Aber das, was du kannst, ist mit diesen Menschen in einem Gespräch zu bleiben. Ja, dass du versuchen solltest, in irgendeiner Form eben eine Bindung zu erhalten und in dieser Bindung, aus dieser Bindung, aus dieser Empathie heraus, auch dann Themen immer wieder einzubringen, wo du versuchst, einen Perspektivwechsel auszulösen. Ja, das ist das, was ich aus weniger theoretisch, sondern auch einfach praktisch ganz oft erlebt habe in meinem Leben. Ja, dass ich merke, ich bin als politischer Bildner, du machst eine Veranstaltung, bist im öffentlichen Raum unterwegs. Wir sind mit dem Bus einmal durch Deutschland gefahren, einen Monat lang vor 2 Jahren. Auf Märkte haben wir uns gestellt, haben mit Menschen gesprochen. Da kommen natürlich genau Menschen, die politische Meinungen haben, die überzeugt sind und so weiter. Und ich habe gemerkt, wenn ich versuche, mit denen in diesen konfrontativen Dialog zu kommen, ja, nach dem Motto, nein, du spritzt dir nicht irgendwelche Gentechnik in die Arme, wenn du eine Corona-Impfung machst, sondern es ist ein Impfschutz, ja, so wie vielleicht auch gegen Pocken oder Masern oder wie auch immer, dann merkst du, kommst du an dem Thema nicht weiter. Und ich habe versucht, in den Gesprächen dann auch Situationen zu verlagern. Ja, also da kommen Menschen zu mir, haben eine Überzeugung, die finden mich auch ganz schlimm als Staatsvertreter, politischer Bildner und als Impfbefürworter sozusagen in ihrer Welt, und dann knallt zueinander. Ja, und dann habe ich versucht, sozusagen eine persönliche Ebene herzustellen. Und der ist dann von mir weggegangen, das war in Dresden auf dem Marktplatz, und hat am Ende gesagt, das war jetzt ein gutes Gespräch. Ja, und wir haben über sagen wir, ganz andere Themen gesprochen, über Radfahren und über Dinge, die uns sonst so bewegen. Und ich habe auch bei mir selber gemerkt, mein erster Impuls war nicht der totale Empathieverlust, sondern ich habe irgendwie versucht, wie halte ich eine Ebene? Ja, auch mir selber gegenüber. Wie kriege ich eine Beziehung? Wie kann ich eine Beziehungsebene wiederherstellen? Oder wie kann ich die so kurzfristig herstellen? Und ich glaube, gerade wenn du in der Arbeitswelt bist, hast du ja eine Beziehungsebene. Ja, hast du mit deiner Kollegin, deinem Kollegen eine Beziehungsebene? Und ich glaube, die erste Hilfe kann in dem Moment erst wirklich sein, halte diese Ebene und versuch dann irgendwo das Gespräch so zu verlagern, dass die Menschen von dir nicht das Gefühl haben, du bist jetzt sozusagen noch ein zusätzlicher Gegner. Und dann passiert nämlich genau das, was du, Marvin, eben angesprochen hast. Dann zieht man sich wieder zurück in die eigene Referenzgruppe, holt sich da wieder die Bestätigung und sagt, der ist ja sowieso nur doof und von der politischen Bildung und der ist ja gegen mich oder so. Aber es fällt viel, viel schwerer, wenn du Menschen triffst, die einfach mit dir versuchen, weiter in der Verbindung, in der Diskussion zu bleiben. Das heißt ja nicht, dass ich meine Position aufgeben muss. Auf keinen Fall. Ja? Mhm. Aber es heißt auch, dass ich merke, über bestimmte Themen kann ich in einer bestimmten Situation, das kennen wir alle von der Familie, ja, wenn du an Weihnachten nach Hause fährst, ja, und willst dann mit dem Onkel irgendwie den Nahostkonflikt durchdiskutieren, manchmal schwierig, ja, dann überlegt man sich, ob man nicht dann vielleicht eher über oder Verkehrspolitik, nehmen wir Verkehrspolitik, versucht das mal durchzudiskutieren im Kollegienkreis, schwierig, sehr, sehr schwierig.
Ja, in der Tat. Ganz kurze Einschätzung von dir auch. Du hast das mit Dresden, das Beispiel fand ich sehr anschaulich, weil es natürlich auch in gewisser Weise deine Erwartungen, obwohl, nee, das wäre jetzt eine Unterstellung, die will ich dir nicht machen, dass es deine Erwartungen, dass nicht deine Erwartungen gerecht wurde. Ich frage es anders. Und zwar, wir haben immer hartnäckigere Positionen. So nehme ich das wahr. Woher kommt das?
Ja, ich glaube, also da gibt es natürlich tausende von Studien und Untersuchungen, die zeigen, warum unsere Gesellschaft die Positionen sich sozusagen immer stärker auseinanderklaffen. Ja? Oder auch unsere Gesellschaft in bestimmten Fragen nicht mehr so vielleicht so konsensual ist, wie sie vielleicht manchmal früher wahrgenommen wurde, oder warum bestimmte große Positionen so sich eben nicht mehr abzeichnen. Ja, das hat ganz viel mit den sozialen Medien zu tun, es hat ganz, ganz viel mit dem Internet zu tun, mit der Transformation, in der wir uns als gesamte Gesellschaft befinden. Es hat was mit der Corona-Zeit zu tun, mit dem, was wir schon angesprochen haben, mit der völligen Veränderung der Arbeitswelt, die gerade wenn du einen Bürojob hast, eben nicht mehr dazu führt, dass du permanent deine Positionen abgleichst, sondern wenn du eine bestimmte Meinung hast, ein bestimmtes Thema, kannst du dich auch 4 Wochen lang erstmal nur damit beschäftigen und dann selber deine Meinung irgendwie dazu finden und wirst nicht sofort konfrontiert mit irgendjemand anderen, den du vielleicht früher irgendwie getroffen hast und der dich dann da sofort korrigiert hat. Das heißt, ich glaube schon, dass das was mit dem aktuellen Zustand unserer differenzierten Gesellschaft zu tun hat, die einfach an vielen Stellen sehr, sehr polarisierend entsprechend unterwegs ist, und dadurch hast du sehr polarisierende Positionen zu bestimmten Themen, ja, die fast nicht mehr überbrückt werden können. Und wenn du dann eben nicht diese Räume der Begegnung hast, die mir so wichtig sind, das merkst du schon. Und ich glaube, Unternehmen sind eigentlich für mich viel, viel wichtigere Räume der Begegnung. Und ich finde gerade in dem ganzen Bereich der Dienstleistung, im Bereich der Bürojobs, muss man viel, viel mehr wieder auch über die Frage nachdenken, dass man die Menschen wieder zusammenbringt, eben in die Kantine, in den Pausenraum, aber auch in Meetings, die in real stattfinden. Ja, ich merke, wenn du 3 Leute digital zugeschaltet hast, dann bricht nochmal zwischendurch das Internet weg, dann ist es verschwommen oder wie auch immer. Viel, viel schwieriger, ein Gespräch zu führen, als eben in einer Runde, wo du zusammensitzt und auch diese Zwischentöne mitbekommst oder dieses mal mit den Augen rollen oder wie auch immer. Das ist schon ein absoluter Schlüssel. Und das bringt Menschen wieder zusammen. Ja, und dann wird also sozusagen dieses Auseinanderbrechen hat viel damit zu tun, dass wir einfach uns an vielen Stellen nicht mehr begegnen, plus eben einer zugespitzten Polarisierung, die natürlich auch politisch entsprechend forciert wird. Und alles über allem ist sozusagen diese ganz, ganz große Transformation, in der wir uns gerade befinden.
Ich habe aber das Gefühl, dass der Fortschritt gerade in der Arbeitswelt ein bisschen, also schon eher in die Richtung geht, dass das irreversibel ist. Ne? Also klar, man merkt definitiv, Unternehmen, vor allem größere, schaffen wieder die Büropräsenz ran. So, es wird betrieblich verpflichtend, dass man, ja, ich sag mal, maximal 3 Tage im Homeoffice arbeiten sollte. Dadurch kann sich das durchaus einstellen. Aber es wird für viele und auch vor allem in beruflichen Nischen natürlich auch eher nicht mehr die Möglichkeit geben. Und da springen die Leute dir da auch aufs Dach. So, ganz einfach gesagt, die mögen das auch, diese Freiheit, diese Flexibilität. Wenn wir jetzt mal nur über Social Media reden und du als jemand, der da ja auch bildungspolitisch wirkt, was hat denn das mit Informationskompetenz und Medienkompetenz dann in dem Kontext auf sich? Weil das ist doch eigentlich das, womit alles steht und fällt.
Absolut, absolut. Das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass man einfach auch manchmal mit Medien oder mit Dingen konfrontiert wird, die man gar nicht sozusagen richtig beurteilt oder nicht richtig gut einschätzen kann. Ich glaube, gerade das, was wir immer so als Medienkompetenz bezeichnen, ist ja wirklich, wirklich ein Schlüssel für eine demokratische Gesellschaft, dass du lernst, mit Desinformationen, mit Fake News umzugehen, Quellen zu prüfen, ja, was ist denn das eigentlich, wer sagt denn das und warum ist denn das so, warum ist der Absender vielleicht anonym, ja, warum, wer steckt denn dahinter? Ich finde es ganz spannend, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, heute ist ja diese Studie zum Thema öffentlicher Rundfunk nochmal veröffentlicht worden und da zeigt sich ja doch immer wieder, und das ist auch eine Sache, die wir auch in früheren Studien schon zeigen konnten, dass sehr, sehr viele Menschen in unserem Land sehr, sehr genau wissen, dass eben beispielsweise der öffentliche rechtliche Rundfunk eine sehr seriöse Quelle ist, ja, und dass man das sehr hoch wertet und hoch einschätzt. Das heißt, es ist vielen sehr, sehr klar, dass eben gut aufbereitete Medien oder gut aufbereitete Informationen der öffentlich-rechtlichen Medien, dass dies natürlich seriöse Quellen sind. Das heißt, man weiß das an sich schon. Ich glaube, man muss es halt wirklich in den eigenen Alltag übersetzen. Und ich glaube, gerade jede und jeder, der mal mehr als 3-4 Stunden auf TikTok unterwegs war, merkt, wie ein Algorithmus da funktioniert und wie schnell du in Welten sozusagen hineinkommst, die dich auch von der Wahrheit fernbringen, ja, und die dir deine eigenen Wahrheiten zusammenbauen. Und das ist ein großes, großes Thema und ich glaube, also ist auch ein großer Schwerpunkt natürlich unserer Arbeit in den letzten Jahren, wo wir einfach, kann man auch bei uns auf bpw.de mal nachschauen, gibt es eine ganze Reihe von Materialien, die eben versuchen, eben diese Medienkompetenz in einer digitalen Welt entsprechend zu unterstützen, zu fördern. Da reden wir uns sozusagen den Mund fusselig, dass es nicht Materialien genügend da gäbe, auch die Unternehmen nutzen können, die Schulen nutzen können, die Unis nutzen können, die man selber als Privatmensch nutzen kann. Daran liegt es nicht. Ja, es ist aber einfach nicht so smart und so einfach wie, ich swipe mich mal durch die Reels von Instagram und komme da weiter und werde dann da reingezogen und so.
Deswegen, Daniel, sage ich ja, in puncto Erwachsenenbildung wäre ja ein Kanal für euch, Unternehmen anzuzapfen und zu sagen, so Leute, wir merken hier auch gerade, es gibt eine Dynamik, eine politische. Ihr müsst jetzt auch mal euch Zeit nehmen, eure Unternehmen und eure Mitarbeitenden zusammenzutrommeln und denen zu sagen, glaubt nicht alles, was ihr da seht und lest. So, und dann, vielleicht kommt es dann auch zu weniger extremistischen Positionen im Pausenraum. Und ich habe das Gefühl, wir sind ja jetzt an einem Punkt, nach 80 Jahren, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo wir wieder eine rechtsextreme Partei haben. Offenbar rechtsextrem, wir wissen es noch nicht. Stillhalte, Versprechung oder wie das jetzt genannt wird vom Verfassungsschutz, die bei laut INSA-Umfragen 24% liegt, also ein Prozentpünktchen hinter der Union, die eben solche Positionen, ich sag mal, lächerlich macht. Das bedeutet, jeder vierte deutsche Wahlberechtigte würde laut dieser Umfrage die AfD wählen bei der nächsten Bundestagswahl. Schauen wir uns ihre Positionen an. Scheint es drängender denn je zu sein, dass wir ein bisschen besser darüber aufklären. Wie siehst du denn das da jetzt in der Verantwortung der Unternehmen doch mal mehr für den demokratischen Prozess zu tun?
Absolut. Ich glaube, jeder Arbeitgeber muss sich da der Verantwortung bewusst sein und muss im Prinzip zeigen, dass es wichtig ist, eine demokratische und respektvolle Unternehmenskultur entsprechend zu befördern. Das ist ein absoluter Schlüssel und die können, also auch Unternehmen oder auch Organisationen, Vereine, die können sich dem nicht entziehen. Mein Eindruck ist, ich hatte es ja vorhin erwähnt, die entziehen sich dem auch nicht. Ne? Also ich merke, es gibt ganz, ganz, ganz viele Unternehmen, die sich in den letzten Jahren engagiert haben im Vorfeld von Wahlen, die sich engagiert haben gegen Rechtsextremismus. Ich habe früher in Sachsen gelebt, gibt eine große Kampagne auch des sächsischen Mittelstandes vor der letzten Landtagswahl in Sachsen, wo sich Unternehmerinnen und Unternehmer entsprechend engagiert haben. Was ich glaube, was ein Schlüssel ist, Marvin, ist, ich glaube, es ist wichtig, wenn du hast es ja angesprochen, es gibt einen signifikanten Prozentsatz von Menschen, die sagen, wir haben zu bestimmten Themen eine krass abweichende Position. Ja? Und mein Eindruck ist, dass viele der früheren, in Anführungsstrichen, Kampagnen immer sehr klar sozusagen in eine Gegenposition gegangen sind. Ja, die haben gesagt, das ist doof, du bist nicht demokratisch, bäh, 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 wähl demokratisch, gegen, gegen, gegen. Und mein Eindruck ist, dass das ist so ein bisschen wie in der Psychologie mit Kindern. Ja, dass wenn du da voll drauf haust, ja, dann sagt dir das, ich sag mal, spätestens pubertierende Kind, dann mach ich's erst recht. Ja, und dieser Mechanismus, ja, aus Trotz, aus Zuspitzung, aus ich mache das jetzt trotzdem und nicht nur um dich auch noch zu ärgern und aus immer wieder sich verstärkender Gegenposition, aus auch vielleicht manchmal als überheblich wahrgenommene Gegenposition, das ist ein Stück weit unser Dilemma. Und deswegen habe ich ja vorhin auch erzählt von diesem Projekt Raum für Demokratie, ja, wo wir gesagt haben, geht nicht gegen rechts oder links oder gegen Extremismus oder was auch immer, sondern wir wollen Raum geben. Ja, und natürlich wissen wir, es gibt Menschen, die haben sehr abweichende Positionen zu bestimmten Themen. Das Problem ist, dass aber eigentlich eben die selten das Gefühl haben, dass sie den Raum hätten, also ich verstehe mich nicht falsch, ich bin der festen Überzeugung, dass sie durchaus den Raum haben, ja, aber sie nehmen es so wahr. Sie nehmen es oft so wahr, dass sie sagen, wir dürfen das ja jetzt nicht sagen und es darf ja nicht gesagt werden und so weiter. Deswegen glaube ich, muss die Taktik sein und das muss auch die Taktik von Unternehmen oder auch das Grundverständnis sein, zu sagen, wir müssen diesen rosa Elefant, der im Raum ist, wir müssen den in einer konstruktiven Art und Weise versuchen zu besprechen. Wir müssen Raum geben, ohne eben dieses ausgrenzende Momentum zu haben. Weil das ausgrenzende Momentum führt ja genau dazu, was du vorhin angesprochen hast, dann bewegt man sich wieder zurück in seine Bubble, man bleibt da selbstreferenziell, du kommst da nicht mehr rein, du kannst die sozusagen nicht aufstechen, diese Bubble. Und ich glaube, das muss das zentrale Anliegen sein. Also eine demokratische Kultur zu entwickeln innerhalb von Unternehmen, die es ermöglicht, Themen zu besprechen, aber auch klar zu setzen, wo sind Grenzen? Ja, Unternehmen sind Teil der Gesellschaft, ja, gehören zu unserer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft. Deswegen auf jeden Fall sollten sie sich der Herausforderung stellen, weil sie wollen ja auch in diesem Kontext weiter produzieren. Sie wollen ja auch entsprechende Erfolge haben und sie wollen vielleicht auch Menschen in ihr Unternehmen gewinnen, die eben fachlich qualifiziert sind und die dann nicht sagen, ich habe aber Angst, da zu arbeiten, weil da ist eine derart undemokratische Stimmung oder vielleicht eine rassistische Stimmung oder ich kann mir das gar nicht vorstellen, da entsprechend zu arbeiten. Deswegen auf jeden Fall musst du dich mit beschäftigen. Jetzt gibt es aber immer den Riesenfaktor auch nochmal, den wir auch als politische Bildner lernen mussten. Das ist der Faktor der Zeit. Ja, also ich kam mit meiner sozusagen naiven Vorstellung auch immer wieder auf Unternehmen zu und so, Mensch, da komme ich da vorbei bei euch, stelle mich da vor die Werkshalle und mache den Valomaten an so einer Plane mit euren Fabrikarbeitern, dann diskutieren wir da mal 5 Stunden durch und so weiter. Und dann haben mir die Kolleginnen und Kollegen aus der Kommunikation der Unternehmen gesagt, sag mal Daniel, also dir ist schon klar, dass die nach 15 Minuten dann auch wieder ans Band müssen, das Band läuft halt weiter. Ja, du kannst jetzt nicht, du naiver Politologe, das ist, ne, und ich glaube, das ist es, wo wir gegenseitig voneinander lernen müssen. Und dann überlegen, was kann ein Format sein? Was kann ein Ort sein? Wie können wir miteinander in Gespräch kommen? Was ist der Moment? Vielleicht ist manchmal wenig, aber manchmal ist es auch sinnvoll, dass man auch das Wenige tut. Und da ist, wie gesagt, mein Eindruck, dass eine ganze Reihe von Unternehmen da sich auf den Weg gemacht haben, weil sie ja auch selber ein großes Interesse daran haben, dass wir eine demokratisch offene Gesellschaft bleiben.
Ich finde es auch total toll, da hast du recht, dass sich manche Unternehmen so da auch positionieren und so. Ich habe nur manchmal das Gefühl, es bleibt ein Stück weit oberflächlich, weil die, die es ignorieren wollen, die machen das. Denen ist das so ein Stück weit egal. Und ja, am Ende geht es ja darum, wie dringen wir zu ihnen durch. Ich möchte einen letzten Punkt, weil wir jetzt auch schon lange quatschen und es wirklich sehr erhellend ist. SAP hat jetzt unlängst sein Diversity-Programm eingestampft auf Druck von Donald Trump hin. Und ich sag mal, wenn ich ein Programm schalte, das Diversität, Inklusion und Gleichberechtigung mitdenkt, dann spreche ich da Minderheiten und Fairness an. Und dieser Druck, der Übersee herschwappt, dem erliegen ja immer mehr Unternehmen, gerade die sich international renommieren wollen. Was ist das denn jetzt für ein Zeichen? Also, dass wir eben nicht mehr gegen diese Positionen sind, dass ein Unternehmen ja diese Philosophie zurücknimmt.
Na gut, ich glaube, dass in den letzten Jahren halt zunehmend eine positive Entwicklung dahingehend war, dass man gesagt hat, wir erkennen diese Themen an. Ja, wir wollen da eine höhere Offenheit haben, wir wollen größere Diversität haben, wir wollen möglichst viele Menschen mitdenken. Ich glaube, es ist an manchen Stellen auch sehr einfach unternehmerisches Denken, was dahinter steckt, weil du sagst, ich will mir noch Wirtschafts- und Arbeitsressourcen erschließen und wenn ich irgendwie eine bestimmte Gruppe von Menschen ausschließe, fehlen mir vielleicht einfach manchmal Menschen, die dann noch arbeiten kommen sozusagen. Ne? Gibt es ja immer mehr, gerade im Dienstleistungsbereich, aber auch im Fachkräftebereich oder so, da kannst du das ja gar nicht leisten, wenn du sagst, nö, ich will jetzt den nicht und den nicht und den nicht oder so. Von daher glaube ich, dass das schon die richtige Entwicklung war in den letzten Jahren und ich glaube auch, dass du eine erfolgreiche Wirtschaft letztendlich in so einer globalisierten Welt, in der wir sind und in der demografischen Entwicklung, in der wir uns gerade befinden, nur dann auch realisieren kannst, wenn du diese Grundoffenheit hast. Das ist doch ganz klar, ja, dass du du kannst ja nicht jetzt sagen, ich will jetzt aber nur noch die oder so. Und das ist ja das Tolle, was wirklich in den letzten Jahren passiert ist. Von daher, ja, das macht mir Sorge an der Stelle. Ja, da muss ich schon sagen, dass das natürlich ein externer Druck ist, der da offensichtlich für manche Unternehmen dann auch besteht. Und ich hoffe natürlich sehr, dass so diese Grundvorstellung, dass man in einer demokratisch offenen Gesellschaft, dass sich das eben auch, weil eben Unternehmen Teil der Gesellschaft sind, dass eben die Gesamtgesellschaft weiterhin demokratisch bleibt und dadurch auch dann die Unternehmen diese Offenheit weiterhin behalten. Das wäre mein großer Wunsch und das ist ja die große Gefahr, die wir gerade sehen, eben weil du Amerika, USA angesprochen hast, dass da einfach bestimmte Prozesse, die auch vielleicht manchmal gar nicht nur juristisch oder auf Grundlage der Verfassung verhandelt wurden, sozusagen Stück für Stück aufgeweicht werden. Das ist das, was Levitsky und Seiblett, zwei amerikanische Politikwissenschaftler, in ihrem Buch »Wie Demokratien sterben« sehr gut beschrieben haben. Die sprechen von den weichen Leitplanken unserer Demokratie. Ja? Also den Dingen, wo wir uns alle eigentlich einig waren. Ja? Nimm doch mal so Leitbildentwicklung der letzten 20 Jahre. Die haben doch alle Unternehmen, Institutionen, Organisationen, Städte und so weiter, haben alle Leitbilder entwickelt. Demokratische Leitbilder für ihre eigenen Unternehmen. Da stehen ja genau diese Punkte drin, die du eben angesprochen hast. Ja? Das sind aber weiche Leitplanken. Das ist nichts, was ist die Betriebsverfassung oder unser Grundgesetz entsprechend verändert hat, aber es sind sozusagen Vereinbarungen untereinander. Ja, dass wir gesagt haben, wir sind gendersensibel, wir sind offen gegenüber Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Das sind Sachen, die haben wir da festgelegt und das sind diese weichen Leitplanken, an die wir uns alle gehalten haben. Und da geht es gerade darum, die auch weiterhin als einen Konsens zu erhalten in der Gesellschaft, damit wir weiterhin diese Offenheit und Pluralität haben, die letztendlich das ausmachen, was eine pluralistische, offene, demokratische Gesellschaft ausmacht. Und das ist dann, sind wir wieder bei dem, was ich erzählt habe, was die Bundeszentrale für politische Bildung versucht zu befördern, eben eine offene Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft, eine pluralistische Gesellschaft, wo eben viele Positionen vorkommen und wo die Extreme, die sagen, wir wollen nichts mit dem Grundgesetz haben, auch im Prinzip am Rand stehen und wo wir letztlich sagen, da ist eine rote Linie, die wollen wir nicht überschreiten, sondern wir wollen mit denen, die bereit sind mitzumachen, auch entsprechend unterwegs sein, weil das ist das, was eine Demokratie ausmacht.
Ja, aber wir wollen natürlich auch die nochmal überzeugen, die noch nicht bereit sind mitzumachen.
Ja klar, das ist ja immer, aber das ist ja immer die Idee, dass du versuchst auch in einer Verbindung zu bleiben. Ne? Deswegen habe ich ja immer wieder dafür dahingehend appelliert zu sagen, die feste, harte Extremisten sind, die wirst du nicht erreichen. Ja, da musst du, da muss die harte Seite des Verfassungsschutzes kommen. Aber die sozusagen anfangen, ihr Weltbild zu verändern, vielleicht auch zweifeln über bestimmte Fragen, in bestimmten Einzelpositionen andere Positionen haben, mit denen musst du im kommunikativen Nahkampf bleiben. Das ist die Aufgabe von Bildung an sich, das ist die Aufgabe von aufklärerischer politischer Bildung. Es ist eine schwierige Aufgabe. Ja? Es ist eine fast Sisyphus-Aufgabe, das kann man sagen. Mhm. Ja, aber ja, wir rollen den Stein weiter den Berg hoch.
Ja, bleib tapfer. Ich finde es mega wichtig. Ja, am besten ist, jeder beantragt jetzt mal schnell eine Bank vor seiner Haustür und redet dann drüber, was er so fühlt. Und vielleicht werden wir uns dann doch alle einig am Ende. Aber so, wie es aktuell ist, darf es auf jeden Fall nicht bleiben. Und ich glaube schon, dass Unternehmen noch mehr ihrer Verantwortung nachkommen dürfen, eben das auch deutlich zu machen in ihrer Belegschaft. Okay. Daher mal lieber. Vielen, vielen Dank.
Glauben. Und das finde ich gut, weil das macht ja Demokratie aus. Ja, dass man einfach auch für seine Überzeugungen einsteht und darüber streitet, diskutiert und im Prinzip auch Dinge fordert. Ne? Also in welchen Rollen man auch entsprechend unterwegs ist. Und ich finde, wie gesagt, die Idee ist es ja, politisch mündige Bürgerinnen und Bürger entsprechend in der Gesellschaft zu haben und Leute, die eine Meinung haben, eine Position haben und so weiter. Und von daher, Marvin, ich finde das wir freuen uns immer darüber, wenn Menschen einfach auch Haltung zeigen zu bestimmten Themen. Wir sind halt in so einer ausgleichenderen Position unterwegs. Und ich glaube, auch ein Unternehmen muss an vielen Stellen ausgleichen, aber es muss eben auch klar sein, wo sind die roten Linien? Ja, und diese roten Linien, die dürfen aus meiner Sicht nicht überschritten werden, weil wenn du sie überschreitest, dann begibst du dich ein Stück weit in einen Abgrund, der zumindest eine völlig andere Gesellschaft hervorbringt. Und aus all den Erfahrungen, dann sind wir wieder bei 80 Jahren seit Ende des Krieges, die wir in unserer Gesellschaft gemacht haben, sind das Orte, wo ich nicht hin möchte, wo ich nicht möchte, dass meine Kinder in solchen Gesellschaften leben müssen. Ich möchte diese Gesellschaft, diese demokratische, pluralistische, offene Gesellschaft erhalten. Und dafür engagieren wir uns hier in Bonn und in Gera und in Berlin an unseren drei Standorten von morgens bis abends. Und nicht nur von 9 to 5. Ja.
Zum Glück, ja, das ist maximal gelebte Flexibilität. Super. Okay, Daniel, wie gesagt, vielen, vielen Dank.
Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.